Der Brustring Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin.
Und mein Name ist Jasmin. Heute zu Gast haben wir die Ute, bei Twitter auch manchen vielleicht bekannt unter @alex1893. Sie ist unser zweiter weiblicher Gast bisher und wir machen heute auch mal eine bisschen andere Aufnahme. Bisher haben wir immer online aufgenommen, das heißt jeder saß bei sich daheim und heute sitzen wir bei Martin im schönen Garten draußen und genießen den Sommerabend. Ihrem Podcast-Auftritt haben wir eine Wette von Martin und Ute zu verdanken mit der Tatsache, dass der VfB aufgestiegen ist und Ute jetzt bei uns heute zu Gast ist, wo wir uns sehr drüber freuen. Wird sicherlich einiges Interessantes zu erzählen haben. Ute ist Allesfahrerin und wird auch berichten über ihre Erlebnisse rund um VfB. Sie hat einen Blog, vfbbegeisterung.de, wo sie über die Spiele berichtet. Sie macht viele Bilder aus den Stadien, die auch bei vfb-bilder zu finden sind. Und ja, vieles mehr rund um VfB. Stammhörer haben es vielleicht bemerkt, dass wir den Einstieg ein bisschen anders haben, dass wir normalerweise einen Gast sich vorstellen lassen, aber da wir nachher noch viel mit Ute reden, habe ich das jetzt einfach mal kurz übernommen. Momentan sind wir in der Vorbereitungsphase, der Saison ist noch nicht viel vorbei. Es ist bekannt jetzt, dass ein paar Spieler neu im Kader sind, aber jetzt nicht extrem viel mehr. Von dem her werden wir die Saisonvorschau eher dann kurz vor den ersten Spielen machen, wenn auch der Kader klarer ist, weil momentan ja noch viel diskutiert wird, wer kommt, wer geht, wie ist die Form dann nach mehreren Testspielen, die jetzt auch kommen werden und sicherlich aussagekräftiger sind. Von dem her würde ich jetzt einfach mal sagen...
Aktuelle Situation, genau. Fällt dieses Mal einfach flach, weil wir gedacht haben, jetzt so nach dem ersten Trainingslager, wo gerade mal so ein bisschen Fitness gebolzt worden ist oder hauptsächlich Fitness gebolzt worden ist, ist es noch nicht so wichtig und interessant, über den Kader zu reden, weil es wird mit Sicherheit noch, wie Jasmin schon gesagt hat, bis zum Saisonstart einiges an Veränderungen geben. Also da werden uns noch Spieler verlassen, noch Spieler dazukommen. Und so gesehen ist es mit Sicherheit sinnvoller, wenn wir da nochmal vor der Saison drüber sprechen, wenn der Kader dann wirklich mal halbwegs steht und auch die Testspielergebnisse irgendwie eine Einschätzung zulassen, weil bisher waren ja die zwei Testspiele nicht so spontan richtig gut, aber das einfach auch daran liegt, dass unsere Gegner ja jeweils in der Vorbereitung ja einfach auch schon einen Ticken weiter waren, weil für die geht ja die Saison deutlich früher los, für die Nicht-Bundesligisten. Wir Bundesligisten sind ja später dran, wie wir wissen, vor einem Jahr sah das noch etwas anders aus. Genau, deswegen würden wir eigentlich auch direkt einsteigen wollen mit der Ute und dich jetzt auch zum ersten Mal zu Wort kommen lassen. Und zwar, Jasmin hat ja schon gesagt, wo man dich auf Twitter findet. Sag mal, wo man dich sonst noch im Netz so überall findet.
Ja, erstmal hallo, liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich es auch endlich mal geschafft habe. Ich bin, wie ja schon im Vorfeld gesagt wurde, auf Twitter sehr aktiv unter Alex1893, bin auch auf Instagram unter Ute1893 und mein Blog wurde ja auch schon angesprochen unter vfbegeisterung.de.
Genau, und VfB-Bilder machst du ja auch noch mit, ordentlich. Mhm.
Genau, erzähl doch einfach mal, es wissen sich ja schon ein paar, dass du ursprünglich aus Leipzig kommst und wie es sich jetzt nach Stuttgart verschlagen hat und generell auch zum VfB.
Ja, interessante Geschichte, lange Geschichte, aber wir haben ja hier ein bisschen Zeit mitgebracht. Das Ganze fing mehr oder weniger an mit der WM 2006. Ich hatte vorher noch überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Und mich hat diese Zeit unheimlich geprägt, weil einfach draußen auf den Straßen, die Leute waren einfach super gut drauf. Man konnte sich einfach in eine Kneipe an irgendeinen Tisch setzen, ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen und das war für mich eine unheimlich tolle Zeit, die ich sehr genossen habe und bin danach dann so ein bisschen in so ein Loch gefallen, habe danach dann erstmal nur die Nationalmannschaft verfolgt. Also ich habe den genau entgegengesetzten Weg genommen, wie es normalerweise üblich ist. Ich habe also mit der Nationalmannschaft angefangen, habe geschaut, was machen die Nationalspieler so in ihren Vereinen. Bin dann im Jahr 2006, 2007 zwangsläufig zum VfB dann gekommen. Das hat mir gefallen, was die gespielt haben, was dann natürlich auch dann letztendlich in der Meisterschaft 2007 gemündet ist. Wollte dann halt unbedingt mal ins Stadion, erstmal zur Nationalmannschaft. Das hat dann geklappt im Juli 2007. Und da hatte ich dann Blut geleckt und ich wollte dann unbedingt auch mal zu einem Bundesligaspiel. Und so trug es sich dann zu, dass zur Saison 2007, 2008 der Spielplan veröffentlicht wurde und den VfB am zweiten Spieltag nach Berlin geführt hat. Da bin ich also hingefahren. Das war noch, da war am 18. August, das weiß ich noch ganz genau, fast 10 Jahre her. Bin direkt in den Gästeblock rein und nach 16 Minuten hat Thomas Hitzlsperger das 1:0 für den VfB geschossen. Da war es dann quasi um mich geschehen.
Den Rest vom Spiel verschweigen wir?
Ja, besser ist das. Genau, und habe dann erst im April 2008 mein erstes Heimspiel miterleben dürfen, auch mit einer ganz witzigen Geschichte. Ich war vorher noch nie in Stuttgart gewesen und ich hatte aber von einem Kumpel eine Karte angeboten bekommen und wusste aber nicht, wie komme ich jetzt überhaupt dahin. 500 Kilometer sind jetzt nicht so ohne und da hat sich dann durch einen der größten Zufälle meines Lebens eine Mitfahrgelegenheit ergeben. Und siehe da, der wohnte in der Nähe von Leipzig, hatte auch eine Dauerkarte beim VfB und das war so ein richtig toller Zufall, der uns da zusammengeführt hat. Und von da an sind wir dann immer wieder zusammengefahren.
Ist der heute auch noch im Stadion?
Der ist heute auch noch im Stadion, nicht mehr ganz so oft, hat keine Dauerkarte mehr, will sich jetzt aber wieder eine besorgen. Wir haben immer noch Kontakt, sind immer noch gut befreundet und neulich waren sie erst zum Frühstücken da und da haben wir die ganzen alten Geschichten wieder ausgegraben. Wir waren auch damals auf Europatour bis nach Temeswar und das war schon eine ziemlich coole Zeit, wo wir noch zusammen gependelt sind.
Genau, und wann ging es dann oder hast du dich dann entschieden, eine Dauerkarte zu holen, nachdem du dann 2008 das erste Mal hier warst in Stuttgart?
Das ging eigentlich dann relativ schnell. Dadurch, dass ich ja immer mit dem Reinhard zusammen gefahren bin, wurde mir irgendwo die Entscheidung schon abgenommen, mir eine Dauerkarte holen zu können. Ich wusste, er fährt alle 2 Wochen und ich wusste, ich hätte total Bock drauf, alle 2 Wochen nach Stuttgart zu fahren. Und so habe ich mich dann direkt entschieden, mir 2009 dann die Dauerkarte, also für die Saison 2009, 2010, die Dauerkarte zu holen. Und seitdem habe ich sie jetzt jedes Jahr.
Genau, und inzwischen auch die Auswärtsdauerkarte.
Genau.
Seit wann fährst du auf alle Spiele?
Auf alle Spiele fahre ich jetzt erst seit ungefähr 2012. Ein paar werden sich vielleicht noch daran erinnern. Im März 2012 gab es das Auswärtsspiel in Dortmund.
Ja.
Das 4-4, ne?
Genau. Hier wird genickt und gelacht. Man erinnert sich ganz gerne dran. Ich bin im Frühjahr 2012 am Knie operiert worden und habe mir dann so ein bisschen selbst auferlegt, gesagt, okay, 2 Monate keine Auswärtsspiele. Und da ist dieses Spiel leider mit reingefallen. Es hätte noch 3 Tage oder so gefehlt. Hab das Spiel dann von zu Hause aus gesehen. Und es hat mir das Herz gebrochen, da nicht dabei gewesen zu sein, weil unsere Freunde Jahre später noch davon geschwärmt haben, wie toll das war. Und in dem Moment ist so ein bisschen die Entscheidung gefallen, weil ich mir gesagt habe, ich will nie wieder sowas Wichtiges verpassen. Ja. Und unsere Freunde, die hatten sich dann auch eine Auswärtsdauerkarte geholt und wir haben uns dann quasi bei jedem Spiel so ein bisschen mit angeschlossen, sind dann seitdem immer in einer Viererkombination unterwegs, meistens noch mit anderen Leuten zusammen und seit 2012 bestreiten wir da mehr oder weniger jedes Spiel miteinander.
Da muss man aber jetzt auch sagen, mittlerweile, also da warst du ja schon nicht mehr in Leipzig, du bist ja irgendwann von Leipzig dann hier näher ans Stadion gezogen.
Genau, ich bin 2010 hergezogen, nachdem ich meinen Freund, der auch aus der Nähe von Stuttgart kommt, kennengelernt hatte. und dann durch eine zufällige Verkettung von Ereignissen ist dann dazu gekommen ist, dass ich gesagt habe, ach komm, krempel ich halt einfach mal mein ganzes Leben um, bin dann nach Stuttgart gezogen und seitdem möchte ich auch nie wieder weg.
Ich muss auch sagen, dass ihr euch in Barcelona beim Auswärtsspiel kennengelernt habt.
Logischerweise, so wie es sich gehört, natürlich VfB-Fan, genau, lernt VfB-Fan im Stadion kennen.
Normale Geschichten kann ja jeder erzählen.
Ja, genau, das war das 4-1?
Das war, glaube ich, sogar eine 4-0. Ich kann mich nicht erinnern, dass gerade der VfB noch ein Tor geschossen hat.
Dann war es das 4-0, ja. Dann, ich glaube,
das 4-1 war 2007.
Genau. Okay, waren 4-0. Ja. Absolut, ja. Das war das dann mit der Blocksperre, soweit ich
genau,
wo wir
genau,
sehr, wobei, sehr, sehr lang da oben noch rumgestanden sind.
Ja, das ist wirklich eine der tollsten Erinnerungen, die ich überhaupt an internationale Spiele habe. Man mag es kaum glauben, dass das eine der bittersten Niederlagen wirklich in positiver Erinnerung geblieben ist, schon alleine durch die Tatsache, wie lange wir dort oben gesessen sind und laute Lieder gesungen haben, bis die komplette Delegation von Barcelona wieder rausgekommen ist und sich gewundert haben, was sind das für Idioten da oben?
Ja, ich hab das,
warum singen die ganze Zeit?
Ich habe das mit so einer kleinen, ranzligen Kamera damals aufgenommen, weil so richtig Smartphone war, glaube ich, zu der Zeit. Oder das, nee. Ich hatte, glaube ich, mein erstes, aber noch nicht so arg tolles Smartphone und ich habe es mit so einer kleinen Kamera aufgenommen. Es gibt irgendwo müsste es noch diese Videoaufnahmen geben, wo eben dieser VfB-Wechselgesang oder irgendwas drauf ist. Müsste ich irgendwann mal raussuchen.
200 Pixel frei.
Ja, ungefähr wahrscheinlich Videoaufnahmen von 640x480. Das war wahrscheinlich schon High-End damals. Keine Ahnung.
Na und da wir jetzt hatten, alles fahren bist, was ist denn die Reaktion einfach von Leuten, du das erzählst, das ist ja nicht unbedingt das Normalste. Also mir geht's ja schon so, wenn ich sage, ich habe eine Dauerkarte und vielleicht auch noch Stehplatzbereich, dass ich einmal oder zweimal schief angeschaut
und
werde.
Und auch noch als Frau.
Genau, das dazu.
Die Reaktionen, die sind in der Tat eigentlich ganz unterschiedlich, aber alle im positiven Sinn, also von boah, echt krass, bis und dein Chef macht es mit, ist da so ziemlich alles mit dabei. Also ich habe es wirklich auch meinem Chef zu verdanken, dass das überhaupt so alles geht. Weil gerade auch in der letzten Saison unheimlich viele Urlaubstage dafür flöten gegangen sind. Aber ich lebe dafür und ich mache das unheimlich gern und ich bin mit Leuten unterwegs, die das auch gerne machen. Wenn ich das alles nicht hätte, würde ich es vermutlich auch nicht machen. Und deswegen bin ich dankbar drum, dass ich die Auswärtsdauerkarte habe und genieße es, solange es auch andauern mag.
Ja. Und weißt du grob, wie viel Urlaubstage oder vielleicht letztes Sommer oder Jahre davor ungefähr draufgehen, war auch eine Frage auf Twitter.
Ja, ich hab's heute tatsächlich mal nachgeguckt. Letzte Saison sind 16 Urlaubstage dafür draufgegangen, für die diversen Freitagsspiele, Montagsspiele, Dienstag und weiß der Geier noch was. Und das entspricht mehr als der Hälfte meiner Urlaubstage.
Ja, normal.
Das heißt, der Rest ist dann wirklich noch Urlaub.
Ja, das reicht dann.
Und VfB-Urlaub.
Das reicht dann vielleicht für eine Woche Bodensee oder über Weihnachten dann noch eine Woche. Aber mehr ist da wirklich nicht drin.
Du hattest auch mal, wir haben uns neulich einmal getroffen, hattest du auch erzählt, wie viele Kilometer ihr letzte Saison gefahren seid.
Ja.
Das war auch eine ziemlich imposante Zahl.
Wie viel waren das? Also es pendelt sich in den letzten Jahren so bei ungefähr 14.000, 15.000 Kilometern pro Saison ein.
Okay,
also hin und zurück dann.
Okay, und das ist ja nur Deutschland. Also
genau.
Wir sind ja leider nicht mehr
froh,
in der Situation.
Dass wir gerade nicht international spielen. Dann hättest du ja vermutlich, dann wären es eher 20.000.
Ja, ich hatte 2009 die imposante Statistik von 40.000 Kilometern. Das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder schaffen, weil da schon alleine pro Heimspiel 1.000 Kilometer gerechnet werden konnten.
Ja, das ist eher schwer für andere Leute nachzumachen, die ein paar Kilometer hier im Stadion sind und dann ab und zu auswärts fahren.
Ja, das, also ich meine, wenn man das überlegt, das sind so, die fahren andere so oder so nicht mal im Jahr, nicht mal annähernd. Okay. Also jetzt mal die 40.000 als Ausnahme, aber auch selbst wenn du von 15.000 ausgehst, ich glaube, das ist, was viele in ihrem Alltagsleben nicht auf die fahren. Also wenn du jetzt nicht einen arg langen Berufsweg hast, dann wirst du, glaube ich, eher nicht so viel Kilometer
fahren.
Komm,
ich nicht mal mit zwei Auswärtsfahrten, ich glaube, nicht mal so gefühlt.
Also
insgesamt drauf.
Echt
also,
eine sehr respektable Zahl oder echt eine sehr, sehr, sehr große Zahl, die du da jedes Jahr für den VfB fährst.
Dabei werden die Heimspiele noch nicht mal mitgerechnet, weil wir wohnen ja direkt in Cannstatt und können da in einer Viertelstunde, 20 Minuten können wir ja gemütlich rüberlaufen.
Immerhin gleicht das dann so aus, die Heimspieltage in direkter Nähe. Ja, und dann
quasi.
Bad Cannstatt war, blöde Frage, war es beabsichtigt, Bad Cannstatt, oder ist es eher zufällig Bad Cannstatt geworden?
Vielleicht ein bisschen was von beidem, weil ich hatte mich damals von Leipzig aus natürlich in Stuttgart beworben und ich wusste noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht, musste aber logischerweise schon mal mit der Wohnungssuche anfangen. Und es war, lustigerweise war es mein aktueller Chef, der gesagt hat, ja, machen Sie doch Bad Cannstatt Stadion und kommen schnell in alle Richtungen. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich hat er ja recht gehabt und wäre gut in alle Richtungen gekommen, weil ich auch nicht wusste, ob das arbeitsmäßig was auf Dauer ist. Und das war was auf Dauer. Ich bin da jetzt schon 7 Jahre in der Firma und ja, sind da ganz zufrieden in Bad Cannstatt, aber demnächst geht's dann auch etwas mehr aufs Land hinaus.
Ja, aber also wirklich, also bei deinem Chef muss man echt sagen, dass du wirklich einen Chef hast, der das quasi so alles so mitträgt und Unterstützung quasi halt auch letztendlich oft, das ist ja so aus Chefsicht, naja, lieber hat jemand mal eine Woche am Stück Urlaub, ne? Und dann immer mal hier wieder einen halben Tag und dann einen Tag. Das finde ich auch, ist schon echt, ist schon mehr als fair und ich habe es aber mitbekommen, hatte, ich glaube, auch zum, ich weiß nicht, ob es zum Geburtstag oder 5-jährigen Jubiläum oder irgendwann auch mal Trikot geschenkt
und so. Also das, zum 5-jährigen Jubiläum war es das, ein Trikot mit meinem Namen hinten drauf und der 5.
Also es ist schon echt, ich glaube auch schon eher ungewöhnlich oder eher, ist er selber eigentlich dann auch VfB-Fan oder ist es eher so ein, ja gut, ich unterstütze halt die Ute da so gut ich kann oder?
Irgendwo in der Mitte, also er ist jetzt nicht der Hardcore-Fan, er geht vielleicht in der Saison 1-2 Mal ins Stadion, aber auch nur, wenn er eine Karte geschenkt bekommt, so mit VIP und schön Häppchen essen.
Schnittchen und Sekt.
Ja, genau. Aber ansonsten, er ist schon interessiert und klar, er unterstützt mich da, wenn er irgendwie kann. Ja, und es ging ja auch schon damals im Vorstellungsgespräch. Wir haben 2,5 Stunden gesessen und über eine Stunde ging's um den VfB und ob das Sami Khedira jetzt zu Real Madrid wechselt oder eben nicht.
Ja, auch also, mal Gespräche, die man gerne mit dem Bewerbungsgespräch macht.
Habe ich bisher noch nicht geschafft, dass ich das mal abgefragt habe. Also wir fragen
das ist halt kein Einstellungskriterium. Andersrum vielleicht.
Ja, genau. Also ich meine, das ist eigentlich, wenn du dich auf der Ebene schon verstehst und beide noch ein Faible für Fußball haben, ist das eigentlich
ist ja
auch wirklich ganz nett.
So, wenn ihr Auswärts fahrt, schaut ihr, dass ihr euch die Städte mal anschaut, auch wenn ihr dann zum 5. Mal irgendwann in Hamburg seid, oder ist es dann manchmal wirklich nur Spiel hin, Spiel zurück?
Nee, also das ist uns schon ganz, ganz wichtig, dass wir ein bisschen noch was mitbekommen. Das macht ja auch den ganz besonderen Charme unserer quasi gemeinsamen Auswärtstauberkarte aus. Wir sind ja mit den Freunden unterwegs, die denen das auch wichtig ist. Wenn wir jetzt 5-mal nach Hamburg fahren, fällt uns 5-mal was anderes ein, was wir machen können. Also läuft dann meistens darauf hinaus, dass wir dann noch irgendwo zum Mittagessen oder uns irgendwas angucken. So ein bisschen Touri-Programm halt. Und dann geht's ins Stadion und...
Kann man, glaube ich, ganz froh sein, dass es nicht 5 Jahre Sandhausen war. Ich glaube, da wäre es dann irgendwann mit den touristischen Highlights schwierig geworden.
Du meinst, das eine Restaurant zum 5. Mal besucht.
Also ich meine, da Sandhausen, mein gut, Heidelberg ist nebendran, da könntest du mehr angucken.
Ja, Heidelberg ist eher was für Hoffenheim.
Ja gut, ich glaube, die Entfernung, Sandhausen ist ja wirklich direkt, das Gefühl, der noch näher an Heidelberg dran. Also ich weiß es nicht, ich müsste jetzt kilometertechnisch, aber ich bin ja die Strecke damals mit dem Fahrrad gefahren. Von Heidelberg raus nach Sandhausen oder Heidelberg-Rohrbach, das war ja gar nichts.
Ja gut, unser Touri-Programm in Sandhausen bestand mehr oder weniger darin, im Wohngebiet falsch abzubiegen und dann sich ein paar hübsche Häuser anzugucken, bis wir dann mal das Stadion gefunden haben, was schlecht ausgeschildert war. Also aber es war eine sehr tolle Erinnerung.
Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, falls irgendjemand das jemals aus Sandhausen hier hören sollte, wir haben die Zeit dort sehr genossen und es war echt ein sehr, sehr schöner Abend, fand ich.
Absolut.
Es ist nicht nur vom Ergebnis, aber es hat einfach auch Spaß gemacht.
Gefühlt 60 Grad im Schatten, aber es war richtig geil.
Die Leute waren auch, fand ich, super nett.
Absolut.
Also, nur falls, das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass hier Sandhausen, um Gottes Willen, aber wir würden lieber mal im DFB-Pokal kommen, nicht mehr in der 2. Liga.
Ja, das wäre doch was. Zweite Runde, oder?
Zweite Runde.
Mit kurzer Anreise wäre...
Ja, wäre optimal. Ja. Nachdem ja alles Fahrerei, das heißt Dauerkarte auswärts, Dauerkarte heim, nachdem das ja eigentlich schon eh ein sehr füllendes Programm ist, ja, also das würde anderen schon komplett ausreichen, machst du ja noch ein paar Sachen nebenher, nämlich du fotografierst eigentlich in jedem Spiel. Mhm. Bist du mit der Kamera unterwegs, du fotografierst Heimspiele, du fotografierst Auswärtsspiele. Wie bist du da dazugekommen eigentlich, dass du dann jetzt neben, ich gucke mir die Spiele an, auch noch gesagt hast, komm, ich habe noch Zeit, ich habe noch Luft, ich fotografiere auch noch.
Ach, das kam mehr oder weniger so ein bisschen schleichend. Ich habe schon seit meinem ersten Fußballspiel immer die Kamera dabei gehabt, weil ich habe schon vorher angefangen zu fotografieren. Gut, ich würde mir jetzt meine Bilder von damals nicht nochmal angucken wollen, aber halt dokumentieren, wie es so war, weil es ist mir halt ganz wichtig, dass ich mich in ein paar Jahren dann immer noch gut dran erinnern kann. Und da finde ich Bilder halt ein unheimlich starkes Medium dafür. Die Kamera war eh immer mit dabei und dann hast du mal ein Foto vom Elfmeter gemacht oder von der Kurve. Und als die Kameras dann irgendwann immer besser geworden sind, ist auch meine Kamera immer eine bessere gewesen. Und dachte ich mir, ach, da kannst du auch mal einen Blog machen, kannst du mal das Zeug da reinstellen. Wenn es jemanden interessiert, ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Da bin ich angesprochen worden 2010 von einem Kumpel, der damals die Seite VfB-Bilder betreut hat. Der aber, der hat das Potenzial gesehen, was er durch mich erreichen könnte und hat mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte. Klar hatte ich Lust. Das war dann auch so die Zeit, wo ich dann immer häufiger dann auswärts gefahren bin und habe gesagt, ja gut, okay, ich mach da mit. Bin dann immer häufiger schon gezielt mit der Kamera auf die Motive draufgegangen. Das ist immer besser geworden. Der Kumpel, der hat sich schon längst vor Jahren schon zurückgezogen, hat mir das Ganze übertragen. Ungefähr 2013 muss das gewesen sein und seitdem betreue ich das in der Regel komplett alleine. Mein Freund und ich, wir haben ja die Auswärtsdauerkarte, wir sind meistens sowieso immer vor Ort. Und wir haben aber noch 3-4 Fotografen in unserem Team, die auch fotografieren, die immer wieder Bilder bereitstellen. Was dann eine ganz interessante Mischung aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven ausmacht.
Und wenn ich das so richtig gesehen habe, ihr seid auch immer wieder auf der Suche, für dass euch Leute da unterstützen, oder? Also genau. Falls da jemand auswärts ist und eher sagt, ich fotografiere, dann kann er sich auch vertrauensvoll an euch wenden, oder?
Genau. Also ganz besonders beliebt sind dann natürlich die Auswärtsspiele, wenn jemand seine Karte auf der Haupttribüne oder auf der Gegentribüne hat, wo man den Gästeblock halt dann direkt von vorne sieht. Das sind so Karten, wo wir normalerweise nicht drankommen, weil wir logischerweise immer die Stehplatzkarten im Gästeblock haben. Ist dann immer ein bisschen schwierig und wenn die Kollegen, die Fotografenkollegen keine Lust haben, ist es dann immer wieder ganz gut, wenn man weiß, da gibt's Leute, die da vielleicht Bock drauf haben. Also wer sich da angesprochen fühlt, kann gerne auf Martin oder Jasmin zukommen oder sich direkt bei mir melden. Wir freuen uns immer über Unterstützung und ja.
Was macht dir denn am meisten Spaß zu fotografieren? Welche Motive machst du für Leute, die vielleicht noch nicht da vorbeigeschaut haben und es jetzt erst nach dem Podcast machen werden?
Also wir haben quasi uns auf die Fahnen geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, die Kurve zu fotografieren, die Cannstatter Kurve. Wobei auch ein ganz illustrer Mix teilweise dabei ist mit Spielszenen oder ganz individuellen Schnappschüssen, die man so im Stadion oder abseits davon so aufschnappt.
Ja, also ich bekomme das ja seit letzter Saison, oder wo ich unten neben dir stehe, in meinen Heimspielen zumindest mit, dass du ja immer viel nach links zu den Fans fotografierst und dann ab und zu mal sehen, auf dem Platz Torjubel versuchen, Tore versuchen zu fotografieren, was ab und zu ja schon mal richtig gut geklappt hat.
Genau, es gibt jetzt. Das ist eine legendäre Bild, wo es kurz vorm Winkel der Einschlag ist.
Vom Di Davi, oder?
Vom Di Davi war das noch letzte Saison. Also das, wirklich
das hat auch der VfB retweetet.
Ja, das war ein sehr, sehr, sehr geiles Bild. Sogar wirklich so dieser Moment kurz vorm Einschlag.
Ja, das, aber Jasmin hat es gerade gesagt, das ist mir schon jetzt ein paar Mal gelungen, weil Wer mich kennt, der weiß eigentlich, ich lege im Stadion die Kamera eigentlich gar nicht erst ab, außer in der Pause vielleicht. Ich habe die Kamera immer in der Hand und immer am Machen und am Tun. Und wenn man also im Laufe der Jahre kriegt man irgendwann mal so ein Gespür dafür, wann was passieren könnte. Und dann hält man dann halt einfach drauf und in 80% der Fälle ist es dann auch wirklich so. Meistens ist es total verschwommen, weil ich in dem Moment selber komplett durchdrehe. Und dann ist das Ergebnis meistens so ein unscharfes irgendwas. Aber das macht dann nichts, weil dann freue ich mich, wenn ich mir die Bilder nochmal anschaue und dann weiß, okay, das war der Moment, wo Terodde jetzt das 2-0 gegen Bielefeld gemacht hat. Oder ja.
Apropos Bilder anschauen, wie viel sind denn das, wo du dann noch durchschaust oder machst erstens und dann durchschaust?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie viele Fotografenkollegen mit am Start sind. Also die Bilder von mir und meinem Freund selber sind im Schnitt 1500 Bilder.
Pro Spiel?
Pro Spiel nur von uns beiden. Plus das, was noch die Kollegen dazu steuern.
Okay. Und du bist dann auch dafür verantwortlich, das ganze Zeug durchzuforsten, das heißt zu gucken, was sind gute Bilder, schlechte Bilder. Nimmst du von allen oder kriegst du die dann auch schon von den anderen vorsortiert? Sagen die, hey, das sind meine besten 20.
Mittlerweile kriege ich sie vorsortiert. Das macht man noch gar nicht so lange so. Das macht man eigentlich erst seit dem Pokalspiel in Homburg. Also jetzt erst seit Anfang letzter Saison. Weil da waren es wirklich ungelogen 5.500 Bilder.
Es war diese Choreo, Choreo, meine ich.
Genau. Mit allem, was ein dubioser polnischer Online-Shop zu bieten hat, da war ja alles mit dabei. Und ich gebe zu, ich hatte meine helle Freude daran, aber es war dann weniger lustig, wo ich dann wirklich anderthalb Tage nahezu ununterbrochen an den Bildern gesessen bin. Aber das Ergebnis hat sich wirklich sehen lassen.
Wie viel bearbeitest du dann oder an welchen Kriterien war auch eine Frage, die uns auf Twitter erreicht hat?
Also klar, Bildausschnitte werden korrigiert, Farben, Kontrast ein kleines bisschen. Was aber dann wirklich den Hauptteil der Arbeit ausmacht, ist das Gesichter zensieren. Das ist halt, wenn man im Ultramilieu unterwegs ist, ist es halt ganz wichtig, wenn Menschen drauf zu sehen sind, die in der Kurve stehen, darf man deren Gesicht nicht klar erkennen. Mhm.
Boah, das wollte ich vorhin auch schon fragen, wie ist das? Wurdest du am Anfang da eher skeptisch beäugt? Oder mittlerweile kennen sie dich, mittlerweile wissen sie, okay, ist die Ute, da brauchen wir keinen Schiss haben, dass irgendwie unser Gesicht mal draufkommt oder so. Das wissen sie ja mittlerweile bei dir, aber war es am Anfang eher so mal, dass das Paar dich schon ein bisschen schief angeguckt haben und gesagt hat, hey, was machst du da mit der Kamera? Und
genau so.
Was wird es denn, wenn es fertig ist?
Genau so. Ja. Also ich bin damals relativ naiv, habe mich mal zur Karawane Cannstatt gesellt, habe mich dann nach vorne durchgeschlagen, habe dann angefangen, ein paar Bilder zu machen und dann kam dann relativ schnell jemand, der gesagt hat, okay, nee, ist nicht. Das ist 2009 gewesen sein. Ich bin damals noch gependelt und das war schon ein Moment, wo ich mir dachte, okay, Fotos machen im Stadion ist dann wohl auch nicht so eine gute Idee. Ich hatte meinen Dauerkartenplatz damals im Block 37, war weit genug weg. Ich musste da nichts zensieren oder mir zumindest keine Gedanken drum gemacht. Heute ist es anders, da muss ich wirklich wirklich penibel genau drauf gucken. Und wenn es eben ein Bild ist, wo 250 Leute drauf zu sehen sind, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und 250 Gesichter.
Machst du wirklich einzeln oder hast du einen Automatismus dahinter?
Es wäre schön, wenn es einen Automatismus geben würde, aber ich mache das wirklich dann von Hand. Okay. Mit Photoshop sitze ich dann halt bis zu eine Dreiviertelstunde pro Bild.
Ja.
Und das könnt ihr euch dann sicherlich denken, das summiert sich dann. Deswegen der ganze Abend im Prinzip geht dann fürs Bilderbearbeiten drauf.
Nur Abend oder wie viel ist es einfach, wenn du überlegst, du machst Bilder, du sichtest sie, du bearbeitest sie und dann, wo wir gleich noch zu kommen, schreibst du ja auch noch einen Blog und suchst dann nochmal Bilder aus und schreibst ihn. Das ist ja gefühlt die Woche dann nach dem Spiel, wenn es keine englische Woche ist.
Ja, also das Wochenende das Wochenende geht komplett drauf.
Wenn der Montagsspiel ist.
Ja. Montagsspiele waren deswegen schon mal ganz, ganz blöd. Nicht nur, weil es montags war, sondern weil ich gar nicht wusste, wie kriege ich jetzt meine Bilder versorgt, wie kriege ich meinen Spielbericht versorgt. Das war dann schon eine Herkulesaufgabe jedes Mal.
Ist noch, um das vorhin noch abschließend zu machen, wenn du heute in der Kurve fotografierst, kein Problem mehr, oder weil sie dich
überhaupt
eben kennen? Weil sie dich kennen.
Ja.
Okay.
Mich kennen auch Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die mich aber schon mal gesehen haben, woher auch immer, die mich im Fernsehen gesehen haben oder auf meinem Blog oder sonst wo. Die grüßen mich dann halt ganz nett und wissen, dass ich halt die Ute bin und dass ich halt die mit den Fotos bin. Und dann
ist es kein Problem mehr.
Dann ist es überhaupt kein Problem. Auch im Ultrabereich nicht mehr.
Was für eine Kamera hast du? Weißt vielleicht manche interessieren, wie du fotografierst.
Ich werde da tatsächlich immer wieder gefragt, weil auch immer wieder die Frage aufkommt, welche Kamera kann ich eigentlich ins Stadion nehmen? Also ich persönlich habe eine Canon 500D. Bis 15x15x15 Zentimeter ist es in der Regel auch überhaupt kein Problem. Handhabt aber jeder Verein anders, deswegen gibt's keine komplette Pauschalaussage, was mit darf.
Fragst du bei den anderen Vereinen davor
an? Ja, also jedes Auswärtsspiel beginnt in der Regel so eine Woche vorher, indem ich halt Kontakt zur Geschäftsstelle aufnehme. Entweder ich rufe an oder ich schreibe eine E-Mail, lass mir im Zweifel die Telefonnummer vom Sicherheitsbeauftragten geben, weil ich habe da schon wirklich so viel erlebt. Teilweise von, nehmen Sie doch mit, was Sie wollen, bis hin zu, ja, Sie dürfen auch nicht mit dem Smartphone fotografieren. Wobei ich mir die Frage stelle, wie will man das verhindern? Das waren übrigens die Kollegen aus Wolfsburg, die das behauptet haben.
Das ist sehr interessant. Ich stelle mir das auch gerade bildlich vor, dass wie viele Leute passen da rein? 25.000? 30? Knapp 30?
Ich glaube 30,
knapp
so
30,
um den Dreh.
Ja. Okay, da hat natürlich keiner ein Smartphone dabei.
Überhaupt nicht.
Das, nee, also heutzutage okay,
hat man ja nicht.
Empfang hat man ja sowieso nicht, also kann man es auch daheim lassen.
Ja, das klingt plausibel.
Macht nur keiner.
Der Ordner, entschuldigen Sie, können Sie Ihr Smartphone bitte aus der Hand legen?
Es ist so, wie es durchgesetzt wurde in Nürnberg, dass man auf dem Oberrang nicht stehen darf.
Nicht hüpfen
hat
darf,
auch nicht so
genau.
Wirklich funktioniert.
Ja.
Also es ist wirklich jedes Mal anders, was man mitnehmen darf. Und ich habe sogar daheim mir eine Liste angelegt mit Erst- und Zweitligastadien, mit allen möglichen Ansprechpartnern, die sich so über die Jahre angesammelt haben, wo ich genau weiß, okay, hier darf ich das mitnehmen, hier darf ich jenes mitnehmen und jetzt, wo wir Gott sei Dank wieder aufgestiegen sind, habe ich dieselben Ansprechpartner im Prinzip wieder und brauche mir das vom Vorjahr oder also von vor 2 Jahren einfach nur noch bestätigen lassen. Also da sind gerade die Kollegen aus Gladbach, aus Hamburg, die sind da total unkompliziert und dann habe ich es natürlich dann auch wieder mit Leuten zu tun, die da nicht ganz so entspannt sind, wo ich dann teilweise nur noch über einen Fanbeauftragten gehen kann und ja.
Hast du eine Antwort aus Karlsruhe bekommen?
Ja, sogar eine überaus nette. Also Karlsruhe war tatsächlich einer der nettesten Ansprechpartner überhaupt, was ich sehr überraschend fand. Also dort hieß es dann, er kann es halt aus Sicherheitsgründen nicht machen, dass ich die große mitnehme, also die große Kamera. Ich habe dann quasi die etwas kleinere von meinem Freund mitgenommen, der sich geweigert hat, nach Karlsruhe mitzukommen. Der hat seine Frau quasi alleine dahin fahren lassen.
Wahrer Gentleman.
Ja, und das war dann überhaupt kein Problem. Ich habe dann wirklich überhaupt nichts anderes mehr dabei gehabt. Und das war dann in Ordnung. Ich habe dann auch hinterher dann noch eine nette E-Mail zurückgeschrieben, dass alles geklappt hat. Mich nochmal bedankt, dass es unkompliziert war. Und so mache ich es auch mit den meisten. Also wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, schreibe ich den Leuten hinterher dann noch eine kurze Nachricht oder rufe sie nochmal kurz an, dass alles gut war und so nach dem Motto dann bis zum nächsten Jahr oder gut, den letzten Satz habe ich jetzt
ein Jahr ausgelassen.
Song, nicht unbedingt.
Außer bei Hannover dann am Ende.
Auch nicht.
Da wussten wir es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Dass Hannover gehört zu den unentspannteren Kameravereinen.
Hey, das habe ich ja über Philipp Meisel auch mitbekommen, so von was da in der Mixzone ablief, so mit Fotografieren und so. Da hat er irgendwann, die waren sehr unentspannt, was das Thema Fotografieren betroffen hat. So nach dem Motto, was bei anderen okay war, war da mal gar nicht okay bei denen. Also die waren da wohl sehr, sehr unentspannt.
Ja, ich fahre jetzt auch schon seit 8 Jahren nach Hannover regelmäßig und ich habe da noch nie wirklich meine beste Kamera dabei gehabt. Hm. Aber man gewöhnt sich dran, es geht halt nicht überall. Und wenn man mal das Glück hat, die komplette Ausrüstung mitnehmen zu dürfen, dann ist man natürlich umso dankbarer drum.
Eine Frage war, die auch über Twitter reinkam, auf was du beim Fotografieren achtest, also ob du irgendwie, wenn du jetzt fotografierst, ob du schon dir davor ein bisschen Gedanken machst oder ob du also schon bestimmte Motive raussuchst, guckst du auf irgendwas, achtest du auf irgendwas?
Gute Frage. Also viel kommt bei mir übers Bauchgefühl. Bauchgefühl in dem Sinne, dass ich manchmal, dass man mittlerweile weiß, worauf man achten soll. Also gerade wenn jetzt kurz bevor das Spiel losgeht und die ganzen Fahnen in der Cannstatter-Kurve hochgehen, das sind immer die Motive, die man drauf hat. Den Einlauf von den Mannschaften ist immer mit drauf. Und ansonsten mache ich das immer ganz spontan, also auch nach Spielsituationen, wenn ich mit der Kamera halt nach vorne gehe. Gästeblock ist auch immer wieder mit dabei, sodass ich gucke dann halt schon, dass ich eine bunte Mischung habe. Und schaue auch, dass die Fotos, die ich mache, halt scharf genug sind, dass ich dann hinterher beim Bearbeiten weniger Stress habe.
Fotografierst du auf Automatik oder Programmautomatik oder hast du irgendwie zum Beispiel Belichtungszeit fix, Blende fix oder machst du...
Je nachdem, also es kommt dann immer auf die Lichtverhältnisse an dem Tag an. Ja. Es ist nämlich ein himmelweiter Unterschied, ob es jetzt Samstag 15:30 im Sommer ist oder... ob es jetzt ein Sonntag um 17:30 im Winter ist, weil da muss man natürlich die Einstellungen entsprechend anpassen. Aber mit Automatik fotografiere ich nicht. Ich habe da, je nach Gefühl, variiere ich ein bisschen mit den Einstellungen, dass es für mich passt und dann geht es meistens dann auch in Ordnung. Ach so, und wenn es mal nicht passt mit der Belichtung, dann gibt es immer noch Photoshop.
Wenn man es kann, ja. Hast du über die Jahre dir einfach so die Erfahrung auch angeeignet, über die Jahre, was man wie macht und
ja. Ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren mit Photoshop. Da kennt man irgendwann jeden einzelnen Knopf, jede einzelne Einstellung.
Und das sind viele bei Photoshop. Also falls jemand irgendjemand Photoshop offen gehabt hat, da gibt's echt viele Optionen. Lightroom ist dann gar nicht. Machst du was mit Lightroom?
Nee, arbeite eigentlich ausschließlich mit Photoshop, mit dem Camera Raw Plugin. Und das ist für mich ein Workflow, der für mich prima funktioniert. Mit Lightroom hatte ich zwar auch schon mal gearbeitet, habe es für mich selber, aber nicht als passendes Werkzeug identifizieren können. Aber das soll jeder machen, wie er es mag.
Das ist einfach nur,
ist ja ganz unterschiedlich.
Ich denke, weil es sind bestimmt auch ein paar, die das jetzt anhören, die eben gerade auch sich mit Fotografie beschäftigen oder auch gerne mal fotografieren. Weil ich meine, bei Photoshop hast du ja auch dieses ganze Thema, diese Automatismen, diese Verarbeitung. Hast du da dann irgendwas drin, zum Beispiel, um die Bilder am Ende nachher automatisch alle runterzurechnen? Dann hast du quasi, du hast ja erstmal alle bearbeitet und dann liegen sie dann halt in der Originalgröße vor und dann am Ende noch einmal durchlaufen lassen und alle für die Webgröße abspeichern wahrscheinlich.
Also die Reihenfolge, die ist dann so, dass ich erstmal mir die Bilder aussuche, die überhaupt gut sind, egal ob sie jetzt veröffentlicht werden oder nicht. Da gibt es nämlich auch nochmal Unterschiede. Die werden erstmal alle grundsätzlich bearbeitet. Im nächsten Schritt suche ich dann die raus, die veröffentlicht werden. Der Rest, was dann übrig bleibt, der geht dann quasi für Publikationen der Ultras, für einen Fankalender, fürs Stoccada, für Fanmagazine, die was mit dem VfB zu tun haben, wo halt teilweise andere Motive oder teilweise Porträts der Ultras drin sind, die im Internet so nichts verloren haben. Und die Bilder, die veröffentlicht werden, die werden dann alle nochmal klar, die Gesichter werden unkenntlich gemacht, werden runtergerechnet, mit einem Wasserzeichen versehen und dann ins Netz hochgeladen.
Ja, das mit dem Wasserzeichen ist ja so ein Thema bei dir. Ich meine, ihr bei VfB-Bilder, ihr erlebt es ja sehr oft, dass eure Bilder ja einfach so verwendet werden, Wasserzeichen abgeschnitten werden. Also das ist natürlich aus Fotografensicht wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und dann verwenden es andere quasi in Pappens in ihre Facebook-Header oder irgendwo sonst wo rein oder veröffentlichen sie halt unter ihrem Namen. Das ist halt wirklich sehr, sehr ärgerlich.
Ja, genau. Wobei die Facebook-Profilfotos und Header und oder WhatsApp-Profilbild oder weiß ich nicht. Das ist nicht wirklich das Problem. Ich kann es nur dann nicht gut heißen, wenn jemand das Wasserzeichen abschneidet und das selber so weiter veröffentlicht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil man muss sich nur mal, so nach allem, was ich jetzt so erzählt habe, das ist echt viel Aufwand, der dafür drauf geht. Ich will jetzt hier kein Mitleid oder sowas, aber das ist viel Aufwand für uns Fotografen und es ist einfach nicht fair, wenn man das dann einfach, wenn man das Urheberrecht dann quasi aushebelt. Ich will ja jetzt auch nicht kleinlicher sein als der Papst, aber ja.
Ich würde, also Rainer, gehört zur Fairness dazu, okay, ich habe das Bild von euch und ich glaube, ihr habt kein Problem, wenn da irgendwo Bilder verwendet werden und wenn dann halt drin steht, das ist von vfbbilder.de, ich glaube, dann, habt ihr da überhaupt kein Problem damit und das finde ich, ist mehr als fair, dann einfach da euren Anteil da nicht zu schmälern und wie du es gesagt hast, Wasserzeichen abschneiden und dann selber auf dem Blog oder wo auch immer einbinden, das ist halt einfach...
Viele Fragen halt nicht und wir haben es ganz stark erlebt in Verbindung mit dem Derby in Karlsruhe, wo ich aus dem Blog heraus ein Bild gemacht habe, die vordere Reihe, alles voller Bengalos, dann noch die Fahnen und das doch recht frustrierte Wildparkstadion im Hintergrund. Das haben wir wirklich ganz, ganz viele selber in Umlauf gebracht, sodass es sich überhaupt nicht mehr hat nachvollziehen lassen, wer hat das jetzt gemacht. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Viele fragen halt nach, das finde ich dann okay, da habe ich kein Problem damit. Und gerade bei Instagram, das sind so die Kandidaten, die das dann halt gerne mal wegschneiden.
Da bekommst du es auch am ehesten mit bei Facebook. Ist ja schwer irgendwie zu suchen, außer auf irgendwelche VfB-Gruppen oder Pages, aber sonst Instagram ist das meiste, wo einfach über Bilder geht, also von der Plattform einfach schon herkommend. Wenn du jetzt wirklich so viel fotografierst und auch Mühe gibst, tust du dir irgendwie die besten Bilder vielleicht noch aufhängen als Bildschirmhintergrund oder versickern die auf irgendwelchen externen Festplatten im Schrank?
Ich traue mich es eigentlich fast gar nicht zu sagen, aber bei uns hängen tatsächlich keine aktuellen Bilder an der Wand, zumindest keine von den professionelleren, die jetzt mit der Spiegelreflex gemacht wurden. Ich habe ein paar ältere Bilder noch im Wohnzimmer hängen, aber das ist eigentlich schon längst überholt. Da gab's die alte Kanzelkurve noch und so Sachen. Es ist immer der Plan gewesen, das mal zu machen, aber wie es halt immer so ist, irgendwann, ja.
Das steht auch noch. Das habe ich bei mir auch noch auf der To-Do-Liste. Ein paar Bilder von dir wollte ich mir auch mal eben an die Wand hängen, weil das sind, also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen, einfach auch nicht so diese typischen Fanfotografien. Du machst auch sehr viel Bilder, quasi, wenn die Kurve noch leer ist, die Vorbereitung für die Choreo da ist, das heißt, die ganzen Fahnen da stehen oder so. Und da gibt es einfach auch sehr, wenn man jetzt so ein bisschen aus dem Designlager kommt, sehr designlastige Bilder, wo dann quasi die Stuhlreihen fotografiert sind und das alles sehr symmetrisch oder so aussieht. Also wo das Design-Auge lacht da dann auch immer so ein bisschen mit. Und da gibt es wirklich noch Bilder. Also habe ich auch immer noch vor. Ute hat mir da auch mal Zugang geschickt. Ich muss jetzt nur noch mal wirklich die Bilder runterladen und dann auch mal wirklich ein paar machen lassen und dann auch aufhängen, weil das gibt es wirklich, also auch mal dickes Lob nochmal von meiner Seite, wirklich echt sehr, sehr schöne Bilder von dir. Und selbst quasi nicht Leute, die nicht so affin mit Fußball sind, ich habe denen die Bilder gezeigt und die waren auch wirklich sehr angetan, weil sie sagen, okay, das ist jetzt nicht die typische Fußballfotografie, sondern es ist einfach sehr, sehr auf die Grafik und auf die Optik geachtet oder einfach aufs Design geachtet und dadurch einfach sehr schöne Aufnahmen oder interessante Aufnahmen.
Ich glaube, das unterscheidet uns dann letztendlich dann auch vielleicht von anderen Fotografen. Wir sind ja auch nun, weiß Gott, nicht die einzigen Fanfotografen in der Kurve, klar, von vorne einfach, zack, hier ist der Block, da ist der Gästeblock, hier ist die Choreo und das war's dann. Aber ich finde, wenn da noch so ein netter Schnappschuss oder so ein grafisch anspruchsvolles Bild, wenn man es mal so nennen kann, wenn das noch mit dabei ist, dann freue ich mich dann halt immer schon, ja.
Genau, zum Beispiel, wenn ihr ein Bild zufällig ganz spontan anschauen wollt, dann guckt ihr beim brustringtalk.de. Das Bild im Hintergrund ist nämlich zum Beispiel von der Ute und das gehört auch zu den Bildern, die einfach jetzt vielleicht nicht so das typische Fußball-Fan-Bild sind.
Genau, das sind einfach die Sitze im Hintergrund zu sehen, wo wir auch mit Utes Unterstützung überhaupt die Homepage designmäßig aufbauen konnten.
Genau, ich glaube, ich hatte das Bild aufgenommen zum, ich meine, das war beim Neckarparkfest 2011.
Ja, ich glaube, da war was, wo wir die durchgeschaut haben. Da waren viele und da hat es jetzt einfach uns für die Homepage am besten gefallen und so. Genau. Da war, schließt sich jetzt die Klammer zum Podcast.
Genau.
Ja.
Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor wir zum Post-Drink-Talk-Fragebogen kommen?
Nö, ich, ja, noch, wir haben den, du hast den Blog von der Ute, haben wir noch nicht so
ja, okay,
ganz besprochen.
Ja.
So ein Punkt, und zwar, ja, genau, du hast, jetzt haben wir über Fotos gesprochen, du bist Allesfahrerin, Dauerkarte, Heim, Auswärts und so weiter. Und dann machst du ja nebenher noch so, weil dann ist es ja, mit dem Bilder bearbeiten ist man irgendwann durch, dann ist ja irgendwann langweilig und dann hast du einfach gedacht, komm, dann schreibe ich einfach noch einen Blog und jeder, der den Blog gelesen hat oder schon mal drauf geschaut hat, das ist eine sehr, sehr persönliche Sicht der Dinge, vom wie so ein Spiel einfach abgelaufen ist. So ich das auch mitbekommen habe, ist es natürlich für, bietet das manchen eine wunderbare Angriffsfläche, ja. Also es ist, es gibt einfach Leute, die können quasi mit so viel persönlichen, ja, Beschreibungen nicht umgehen. Wie gesagt, lest, wer es noch nicht getan hat, lest euch einfach an. Es ist sehr, sehr persönlich. Wie bist du dazu gekommen, einfach auch noch über die Spiele dann so ausführlich dann auch noch zu schreiben und das quasi so, ja, alles noch mitzuteilen?
Hintergedanke von dem allen, wie es eigentlich jedem geht, der irgendwann mal einen Blog gemacht hat, man möchte anderen Leuten irgendwas mitteilen, irgendwie Anteil dran nehmen lassen, was man so macht oder was man so erlebt. Und ich blogge schon sehr viel länger, als ich mich mit Fußball beschäftige, schon seit 2005. Mehr so als halb privat, halb öffentliches Tagebuch. Bin dann irgendwann 2006 dann dazu gekommen, über Fußball zu schreiben, was ich so erlebt habe. Habe dann natürlich auch alle Erlebnisse rund um die WM 2006 dort genau protokolliert und damals noch mit einem sehr, sehr kleinen Publikum, mehr so für Freunde oder durch Leute, die zufällig drauf gelandet sind. Und das ist dann irgendwann immer mehr geworden. Schon alleine durch die Tatsache, es sind irgendwann mehr Spiele geworden, bis es irgendwann mal jedes Spiel war. Und ich bin aber von diesem Schreiben einfach nicht weggekommen, auch wenn das mit den Fotos immer aufwendiger wurde, habe ich dann mich dazu entschieden, weiter zu schreiben. Und aber statt mich im Lauf der Jahre kürzer zu fassen, ist es irgendwann immer länger geworden. Und wer meinen Blog schon mal gelesen hat, der weiß, dass gut, da muss man ein paar Minuten mitbringen.
Durchaus.
Wenn man das lesen möchte, mag auch jetzt nicht jeder, muss man dazu sagen. Wer jetzt eine kurze Spielzusammenfassung haben möchte, der kann ja auch bei Kicker oder bei der ARD reingucken. Und mir ist es halt wichtig, dass ich die persönliche Komponente mit reinbringe, dass ich die Leute Anteil dran nehmen lasse, wie sich so ein Spiel anfühlt. Von der Anreise, von der Aufregung, dieses Kribbeln, was da langsam im Bauch hochkommt, bis zu dem Moment, wo man im Stadion steht und und so machtlos ist und überhaupt nichts dagegen machen kann, was die Jungs da jetzt auf dem Rasen machen. Diese Emotionen, die dann kommen, wenn ein Tor fällt und sich alle schreiend in den Armen liegen, bis hin, wenn es mal blöd gelaufen ist, bis zu den frustrierenden Momenten, wenn man dann halt mit gesenktem Haupt wieder nach Hause schlappt. Das sind so Sachen, die liest man bei Kicker nicht. Die liest man aber auf meinem Blog, weil es mir halt einfach ein Anliegen ist, die Leute, die jetzt nicht dabei waren, oder auch Leute, die dabei waren, die es einfach nochmal lesen wollen, wie es sich angefühlt hat. Also da gibt's auch zum Beispiel diesen Spielbericht, den ich zum Derby in Karlsruhe geschrieben habe, oder zum Aufstiegsspiel jetzt gegen Würzburg, wo mir unheimlich viele Leute dann geschrieben haben. Die haben sich das Wochen, Monate später nochmal durchgelesen und das ist einfach die Gänsehaut nochmal hochgekommen, weil das so schöne Momente waren. Und darum geht's mir dann letztendlich. Nicht, dass ich es einfach mal runtergeschrieben habe und dann versauert in irgendeiner Schublade, sondern weil ich es auch selber ganz gerne mal wieder lese und mich daran erinnere, wie war das damals eigentlich, wo ich vor fast 10 Jahren mein erstes Spiel erlebt habe. Ich habe damals anders geschrieben, klar, es ist persönlicher geworden und es ist sehr viel intensiver geworden, weil auch die Emotionen sehr viel intensiver sind, als es damals der Fall war.
Ja, Emotionen ist bei dir definitiv ein Thema. Du bist,
ja, natürlich.
Du bist ja wirklich, ja, kann man nicht sagen, mit Leib und Seele VfB-Fan. Ja, das heißt, du leidest und fieberst mit. Ich würde mal uns beide jetzt nicht als die positiv gestimmtesten Menschen bezüglich des VfBs ansehen. Also wir sind da beide jetzt vielleicht nicht so, die immer laut Hurra schreien und auch nach einer Siegesserie von 5 Spielen halt sagen, ja, Moment, es könnte aber auch wieder schlechter
sein. In eurer Welt gibt es eine Siegesserie?
Ja, gab es ja dieses Jahr.
Ja, total.
Ja.
Okay.
Also, und das ist halt wahrscheinlich auch noch das, ich meine, das beschreibst du ja auch immer und eben auch, dass es ja immer quasi immer noch der Ausblick ist, könnte ja auch wieder nicht so gut werden. Und das ist ja, es wirft mir ja auch gerne mal vor, dass ich jetzt nicht unbedingt mit beim VfB jetzt nicht immer mit dem positivsten Denken gesegnet bin. Aber wie du es gesagt hast, für mich ist es eher eine realistische Einschätzung, weil ich kenne den Verein schon nochmal einen Ticken länger als du. Mhm. Und irgendwie gefühlt hatte mich sehr oft, hat einfach enttäuscht, wo ich immer denke, so, ja, wieso soll es dieses Jahr denn so eklatant anders sein?
Ja.
Ich meine, das sind wir uns einig, bei dir ist es einfach noch teilweise noch einen Ticken emotionaler als bei mir. Ich bin da mittlerweile nach den Jahren manchmal schon etwas ruhiger, aber auch nicht immer. Ja, Jasmin guckt mich, jetzt ist ja dumm, jetzt sehen wir uns, weil Jasmin guckt mich an, so, ja, red du nur.
Ja, vielleicht hat es auch irgendwo damit zu tun, dass ich wirklich bei jedem Spiel oder versuche zumindest bei fast jedem Spiel dabei zu sein und durch die Tatsache mit den Fotos und den Spielberichten gar nicht so schnell Abstand gewinnen kann. Vielleicht rührt es eher daher, dass ich nicht unbedingt der positivste Mensch bin. Ich habe auch lange jetzt in der vergangenen Saison gesagt, das könnte am Ende noch so knapp werden. Und ich war mit dem Gedanken auch sicherlich nicht alleine. Und ich wollte einfach nur Unrecht haben, dass sie eben nicht aufsteigen. Ich wollte unbedingt, dass sie aufsteigen und zwar als Tabellenerster, auch wenn ich teilweise anderes gesagt habe, dass es so und so ohnehin kommen wird, weil das einfach unsere Pappenheimer sind und wir kennen die und es geht sowieso schief.
Und es ja, war ja sowieso, am Ende jetzt so, wie es Martin gesagt hat. So souverän. Also ich meine, es war ja jetzt nicht so unknapp. Also es war jetzt nicht irgendwie gepflegt, 3 Tage davor, Spieltage davor schon aufgestiegen. Ich meine, das war es jetzt nicht. Also jetzt wirklich, also jetzt rein vom Abstand her war es jetzt nicht so super toll, sondern ich meine,
es war das ein oder andere so knappe Spiel genau dabei und es war auch zwischendurch mal der Abstand etwas größer, wie er am Ende war.
Ja, und ich meine, weil du auch gesagt hast, als Tabellenführer aufsteigen, das hätte ja auch, ich meine, das war jetzt erst am letzten Spieltag so ganz, ganz klar, so gesehen, also. Ja.
Ja gut, mir geht da auch dieses skurrile Spiel aus, also in Hannover geht mir auch einfach nicht aus dem Kopf. Das war so merkwürdig. Da wird ein anderes Ergebnis eingeblendet und wirklich, du guckst dich um und wirklich das komplette Stadion, Heimblock, ja. Haupttribüne, Gegentribüne, Gästeblock, alle reißen auf einmal die Arme nach oben und du denkst dir, was ist denn hier los? 6-mal,
ja.
Was?
Ja, sechs
Tore, ja. Und wir haben das Spiel verloren und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht fröhlich sein. Wir sind zu 99% durch. Ich kann jetzt nicht fröhlich sein. Das fühlt sich einfach falsch an. Deswegen konnte ich mich da auch wirklich nicht freuen. Aber aufs Spiel gegen Würzburg habe ich mich dann richtig gefreut. Wir haben uns ja schon am Morgen gesehen, wir drei. Und das war so ein Gefühl, was da so in der Luft geschwebt ist. So diese hoffnungsvolle Erwartung. In dem Moment war mir eigentlich klar, dass da brennt nichts mehr an. Wir hätten, weiß ich nicht, 5 Gegentore bekommen müssen.
Und Braunschweig gleichzeitig nach dem Motto 6-0 gewinnen. Also,
ich glaube 8-0.
Es war sehr unwahrscheinlich.
Aber trotzdem war, wie gesagt, irgendwie die Vorfreude dann war irgendwie da, weil es halt einfach schon insgesamt eine tolle Saison war, weil es, auch wenn es nur zweite Liga war, hat es ja eigentlich dann doch irgendwie Spaß gemacht, dass man mal
ein paar Siege mehr hatte als sonst. Ja.
Ich mag's ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte in der Saison wirklich ungelogen so viel Spaß wie Ja, jetzt muss ich schon ganz arg nachdenken.
2007 das letzte Mal.
Da warst du ja noch.
Ja, da war ich ja noch nicht vor Ort und hab da ja noch nicht so arg viel mitbekommen. Aber wirklich, seit ich jetzt hier aktiv vor Ort bin,
2009 ist schon, vielleicht noch diese
ist schon ein paar Jahre her.
Champions-League-Quali-Saison.
Ja, genau, diese 2009, als wir Dritter geworden sind. Ich meine, das war auch eine, wo wir diese Siegeserie dann unter, ich glaube, unter Groß dann hatten, ne? Wo Groß und Babbel einmal sie, weil es gab ja in den Rückrunden diese Siegeserie.
Ja, wir waren, es gab eine Zeit nur der VfB in der Rückrunde generell. Genau, selbst in der Labbadia haben wir das geschafft.
Wo es einfach Spaß gemacht hat, wo du einfach mal ein paar Spiele abgeräumt hast. Das war nett. Und aber ich glaube, das waren wirklich so die letzten Jahre, wo man als VfB-Fan einfach nochmal mit einem guten Gefühl aus der Saison gegangen ist.
Genau. Und
das war dieses Jahr definitiv auch wieder der Fall. Und schauen wir mal, wie das Jahr so wird.
Ja, schauen wir mal. Es wird jetzt eine spannende Saison. Man hat alle Gegner schon mal, oder fast alle zumindest, schon mal gesehen, hat an die wenigsten irgendwie eine gute Erinnerung. Die müssen jetzt einfach gucken, dass sie es besser machen als die letzten Jahre, aber ob denen das gelingt, ist dann eine andere Frage. Ja. Wir können es eh nicht heben.
Nee.
Was ist denn sehr dein schwäbisch. Tipp?
Mein Tipp? Frag mich nicht. Wunsch ist schon eher. Wunsch wäre, ich will es nicht an dem Tabellenplatz festmachen, sondern vielmehr, ich möchte einmal wirklich so eine stinklangweilige Saison haben, ohne dass nach hinten wohlgemerkt groß was passieren kann. Ich will eine Saison ohne großen Abstiegskampf. Böse Zungen behaupten, gut, jetzt hatte ich ja eine ohne Abstiegskampf. Nee, also so Platz 10, Platz 11 wäre schon fabulös, wobei ich mir das eigentlich nicht so recht vorstellen kann.
Du meinst so irgendwann ab dem 10. Spieltag immer so ein gepflegtes 6-9 Punkte Polster Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
So, also ich sag's mal so, ich war ja durch die das Spiel in Paderborn war meine erste Saison mit Auswärtsdauerkarte. Ich hätte sonst für dieses Spiel kein Ticket gehabt. Als wäre es so vorherbestimmt gewesen und nie wieder will ich sowas erleben. Ich krieg das einfach nicht verpackt, dass man bis 13 Minuten vor Ende der Saison faktisch abgestiegen ist.
Wobei ich dich glaube beruhigen kann, an dem Spieltag waren glaube ich viele VfB-Fans an dem Limit von dem, was echt.
Ja, aber wieso, Martin? Du hast doch hier ganz entspannt deinen Garten gemäht.
Ich habe ganz entspannt Rasen gemäht, ja. Total entspannt und dummerweise haben wir mein Nachbarns Radio angehabt.
Zu laut, weil du so laut
warst, weil du das so laut den Rasen gemäht hast.
Hätte ich gekillt, Nachbarn, der dann Rasen anmacht.
Ja, genau. Da oute ich mich auch noch dazu. Ich habe es damals nicht ertragen. Ich musste Rasen melden. Nach dem 1-0.
Sollte man vielleicht wieder in die Situation kommen, wenn ich immer so rausschaue.
Ja, Rasen gehört wieder gemäht. So, wisst ihr jetzt auch alle. Meine bienenfreundliche Wiese gehört mal wieder gemäht.
Ja, aber nochmal so ein Paderborn-Ding kriege ich
nicht. Nee, das muss nicht sein.
Wie ich in Tränen ausgebrochen bin, wo Ginzek dann das 2-1 gemacht hat, da war es dann vorbei.
Ja.
Ich weiß auch nicht mehr, wie ich in dem Moment die 8 Reihen weiter nach vorne und 2 Meter nach links geraten bin. Ich weiß es wirklich nicht mehr, ich kann es euch nicht sagen. Aber das war bis dahin der absolut emotionalste Moment, weil in dem Moment einfach alles mit dabei war. Du hattest Frust, du hattest Enttäuschung, du hattest Hoffnung, bis hin zur absoluten Ekstase, und dann diese Erleichterung dann mit dem Schlusspfiff, wo sich die ganze Mannschaft da versammelt vom Gästeblock aufeinander geschmissen hat.
Ja, meine
Erinnerungen.
Meine Tochter hat auch nur irgendwie gefragt, was hat Papa? Als es 2-1 wie so, was ist mit ihm?
Ja, Papa hat nur was im Auge.
Genau. Ich habe einfach, glaube ich, etwas laut geschrien.
Etwas.
Ja, kommt
etwas
vor.
Unerheblich.
Ja, habe ich vielleicht auch in dem Moment.
Ich glaube, es waren einige, ja. Gut. Jetzt habe ich dir vorhin ja quasi nochmal dazwischen gekrätscht, aber jetzt
berechtigterweise
kann ich das Wort aber jetzt wieder an dich übergeben.
Genau, noch unserem Brustring-Talk-Fragebogen zum Abschluss. Die erste Frage, was war denn dein Highlight-Spiel? Entweder live oder im TV?
Uff. Ich meine, ich habe ja die Frage schon vorher erfahren, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wie ich darauf am besten antworte, weil es einfach einige Spiele waren, die im Kopf hängen geblieben sind. Also es ist schon fast ironisch, dass letzte Saison schon so einiges Spiel hängen geblieben ist. Also ich sag da klar, das Spiel in Nürnberg bleibt auf ewig unvergessen, wie in der Nachspielzeit der Flo Klein noch das Tor gemacht hat.
Ja.
Oder das Derby in Karlsruhe, das stand tatsächlich viele Jahre auf meiner sogenannten Bucketlist. Ich habe gesagt, ich will am Ende meines Lebens nicht abtreten, ohne ein Derby in Karlsruhe erlebt zu haben. Das habe ich mir vorgenommen. Ich meine, das war 2009. Da habe ich mir gesagt, nächstes Mal fährst du mit nach Karlsruhe. Sie waren abgestiegen und waren seitdem nie wieder gesehen. Oder wenn ich einfach mal ein paar Jahre zurückdenke, es gab mal ein 5:4 in Frankfurt.
Ah,
was
ja.
Auch
ja.
Hin und her.
Das
war lustigerweise genau eine Woche, nachdem wir zu Hause gegen Leverkusen 3-3 gespielt haben, wo wir zur Halbzeit 0-3 zurückgelegen sind.
Das war diese Fee, paar Spieltage Fee-Rückkehr.
Mhm, korrekt. Oder es gab immer wieder so ein paar Highlights. Ich erinnere mich da auch gerne an das erste Spiel, was der VfB nach 19 Jahren in Berlin gewonnen hat. Das war auch ganz witzig. Oder das Pokalfinale 2013. 2007 war ich jetzt noch nicht mit dabei, aber 2013 ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und da gab es so einige, die einfach unvergessen bleiben. Oder das Halbfinale gegen Freiburg.
Ja, das war meins, wo ich noch am gesagt habe, am ehesten, weil genau, ich durfte die Frage nämlich das letzte Mal beantworten. Ich habe genauso ausgeholt wie du, weil ich jetzt nicht so
die. Mir steht es ja auch irgendwann noch bevor. Ich muss es auch noch irgendwann beantworten.
Genau, die Zeit wird schneller kommen, als du glaubst.
Ich glaube, ich weiß zwar, welches ich nehmen werde, aber
das spannen wir jetzt mal die Hörer noch auf die Folter. Also es
wird relativ profan wahrscheinlich. Ja, okay.
Aber das coolste Spiel im TV war natürlich das 4:4 gegen Dortmund, wo es mir irgendwo das Herz gebrochen hat, aber ohne dieses Spiel hätte ich mir vielleicht auch keine Auswärtsdauerkarte geholt.
Ah. Also was dazu, was gut. Die nächste Frage, wer ist oder war dein VfB-Held?
Gibt's bei mir interessanterweise gar nicht so, weil ich noch gar nicht so lang dabei bin. Meine ganz persönlichen Helden sind jetzt keine Spieler, sondern vielmehr die beiden Männer, die mich einmal zur Dauerkarte und zur Auswärtsdauerkarte gebracht haben, weil ohne diese beiden, ohne Reinhard und Gerd, wäre ich jetzt nicht so schräg drauf, wie ich halt jetzt bin. Und ja, das sind meine wirklichen Helden.
Und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
Sami Khedira, eindeutig.
Okay, ja.
Oh, unser Sammy. Ich glaube, wenn man mal zählen dürfte der so auf gefühlte 75%
kommen. Hätte ich gerade auch 75, ja. So ungefähr ein paar andere, ja.
Ja, so arg viele spielen ja auch nicht mehr, das ist ja auch
Es gab natürlich dann auch mal Timo Werner auch, also einfach nur vom Spielertyp her. Wen hat man noch?
Sicher, dass du Werner meinst und nicht Gebhardt?
Ich überlege, was.
Nee, vom Können, das waren noch ein paar andere. Noch,
weiß es gar nicht mehr. Also, wir hatten ein paar andere. Gomez hatte, glaube ich, mal jemanden genannt.
Ja. Ganz rotes Tuch hier.
Ja, bitte keine Kommentare über Gomez. Das Thema ist seit dem 23. Mai 2009 für mich abgeschlossen.
Okay, ja. Sonst hatten wir noch ein paar, müssten wir vielleicht doch mal eine
Auswertung. Hat nicht schon jemand Berlino mal gesagt? Nee, glaube ich.
Doch.
Oh Gott, wer denn?
Ich weiß nicht.
Es gab so ein paar schon eher Richtung
Nationalmannschaft. Kimmich hat noch ein, zwei Mal.
Kimmich ja so Richtung Nationalmannschaftskreis. Ist ja nicht so, dass da keine VfB-Spieler auf höherem Niveau, Chelsea zum Beispiel, spielen würden.
Ja.
Okay, dann noch die letzte Frage. Oder eigentlich eher Satz. Vervollständige den Satz: der VfB im Jahr 2025.
Wird mich hoffentlich nicht mehr so kirre machen, wie er es heute tut.
Ja.
Also ich hoffe, irgendwann habe ich mal diese Altersweisheit, wie sie Martin mittlerweile hat.
Teilweise.
Teilweise. Aber ansonsten, ich kann noch nicht mal sagen, was die Saison wird. Da fällt es mir erst recht schwer zu sagen, was ist 2025. Ich weiß auch nicht, ob ich da noch Fotos mache oder ob ich meine Spielberichte noch schreibe. Aber ich werde auf jeden Fall noch VfB-Fan sein. Das ist das Einzige, was ich schon jetzt weiß.
Das geht nicht weg, kann ich dir sagen.
Ja,
man kann es versuchen.
Doch aus Altersweisheit
Das geht nicht weg. Das bleibt für immer.
Aber ich glaube, das ist ganz recht so.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Deswegen sind wir hier und so begeistert VfB-Fans und machen sonst was alles von Podcast, Bilder, Blog, was Twitter-Treffen mit vielen VfB-Fans, was es so rund um Fußball-VfB gibt. Ja, dann wollen wir mal Danke sagen, dass du hier zu Gast warst und viele berichtet hast über dein Leben rund um VfB. Wir werden in den Shownotes unter brustringtalk.de/027 auch nochmal all deine Profile auflisten, dass Leute schauen können, was schreibst du, wo wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen haben, welche Bilder machst du oder dir allgemein auch im Leben so auf Twitter folgen können oder auf Instagram, wo du auch ein paar Bilder dann immer dazu postest. Ja, so haben wir jetzt mal einfach eine Episode bisschen in der Sommerpause gemacht. Geht das ja langsam wirklich Richtung Saison, wo wir dann auch irgendwas machen werden, dann in der Saison wieder berichten.
Dann und wieder regelmäßiger.
Genau, regelmäßiger. Genau. Wenn dann auch viel Aktuelles kommt, da wird ist ja im VfB eigentlich nie langweilig. Also werden wir genug Gesprächsstoff wiederfinden, um die nächsten 34 Spieltage und das hoffentlich viele Pokalrunden füllen zu können. Und ja, das war's jetzt hier. Wir genießen noch den Abend im schönen Garten. Und dann hören wir uns bald wieder.
Genau.
Ja,
bis
vielen
bald.
Dank.
Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.